das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es gibt Orte, die quasi über Nacht eine traurige Berühmtheit erlangen, die ohne eigenes Zutun zur Chiffre werden für ein grausames Verbrechen, weil sich hier Unfassbares ereignete. Lüchte ist so ein solcher Fall. Stadt der Osterräder nennt sich die Kleinstadt im Kreis Lippe, wo jedes Jahr zur Osterzeit nach altem Brauch ein hölzernes Feuerrad einen Abhang hinuntergerollt wird, um alles Dunkle zu vertreiben. Doch so schnell werden sich die dunklen Wolken über Lüchte diesmal nicht verziehen. Hundertfacher Missbrauch an Jungen und Mädchen, die jahrelang niemand geschützt hat, obwohl Behörden und Polizei hätten helfen können. Die Klärung, wie das alles hat passieren können, ist noch lange nicht vorbei. Aber heute gab es immerhin ein Urteil gegen die Haupttäter. Jan Koch.
Die Polizei hatte eigentlich genügend Hinweise. Genügend, um viel Leid verhindern zu können. Auf dem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte, wo Kinder 20 Jahre lang von ihnen systematisch sexuell missbraucht wurden. Heute wurden Andreas V. und Mario S. dafür verurteilt. Schuldig gesprochen vom Landgericht Detmold.
Perfide, fassungslos, machend, abscheulich, widerlich. Das waren einige Stichworte, die die Vorsitzende erwähnt hat. Sie hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass eigentlich allen Beteiligten, aber insbesondere auch der Kammer, fast die Worte fehlen, um das zum Ausdruck zu bringen, was dort Gegenstand der Hauptverhandlung war.
Seit Ende der 90er Jahre haben die Täter Kinder auf den Campingplatz gelockt. Mit Schwimm-, Reit- oder Spielnachmittagen. Und diese Atmosphäre dann ausgenutzt, mindestens 32 Kinder mehrfach sexuell missbraucht, die Taten sogar gefilmt, zum Teil online gestreamt. Für die Opfer bleibt ein langer Weg, um das Erlittene zu verarbeiten.
Es steht in den Sternen, ob sie überhaupt damit klarkommen werden. Wir haben ganz oft gehört, dass sich Opfer mittlerweile selbst verletzen, Albträume haben, die es niemals wirklich ernsthaft verarbeiten können werden. Die müssen damit halt eben letztendlich leben.
13 Jahre für Andreas V., 12 Jahre für Mario S. Anschließend Sicherungsverwahrung. Beiden wurde eine pädophile Störung mit hoher Rückfallgefahr attestiert. Staatsanwaltschaft und selbst die Verteidigung hatten ähnlich hohe Haftstrafen gefordert.
Also es ist ein Urteil, was wir erwartet haben. Es ist jetzt nicht außer der Reihe. Und was ich insbesondere fand, das Urteil war in den Gründen, die die Vorsitzende angab, sehr ausgewogen, sehr objektiv.
Nach dem Urteil bleiben aber jetzt noch viele Fragen offen. Wie konnten die beiden auf dem Campingplatz jahrzehntelang Verbrechen begehen, obwohl es konkrete Hinweise gab? Bisher wenig Antworten. Ein Untersuchungsausschuss in NRW soll Klärung bringen.
Wir müssen klären, welche Rolle haben Polizeibehörden in dieser Ermittlungsgeschichte gespielt? Wie kann es angehen, dass Datenträger verschwinden? Wir werden schon genau hingucken müssen als Ausschuss und die Fraktionen, was für eine Rolle spielten einzelne Polizeibehörden, vielleicht einzelne Menschen.
Ermittlungen laufen auf jeden Fall gegen zwei Polizeibeamte. Der Verdacht, Strafvereitelung im Amt. NRW-Innenminister Herbert Reul verspricht Konsequenzen.
Es bleibt die wichtigste Aufgabe für uns, dafür zu sorgen, dass solche Taten verhindert werden. Zumindest aber dann, wenn sie passiert sind, schnellstmöglich erkannt werden und unterbunden werden.
Ermittlungen gibt es mittlerweile auch gegen 8 Jugendamts- und 4 Sozialarbeiter. Sie stehen im Verdacht, die Fürsorgepflicht verletzt zu haben. Der Skandal weitet sich aus. Die Frage bleibt, sind Jugendämter genügend ausgestattet und können sie genug gegen Missbrauch tun?
Wir wünschen uns tatsächlich auch Missbrauchsbeauftragte in den Ländern, die gemeinsam mit dem Bund daran arbeiten, die vor Ort mit den Schulen arbeiten, mit den Akteuren, die präventive Arbeit machen.
Fest steht für alle Beteiligte, so ein Fall wie Lüchte darf nie wieder passieren. Ein Fall, bei dem Ermittler und Jugendamt vielleicht viel Leid hätten verhindern können.
Lange schossen sie wie Pilze aus dem Boden und es entstanden riesige Parks aus Windrädern. Sieht ja schön romantisch aus, aber nicht wenige wehrten sich gegen eine verspargelte Landschaft vor ihrer Haustür. Und der Boom der Windkraft in Deutschland ist inzwischen deutlich abgeflaut. 2018 gab es insgesamt 30.518 Windanlagen auf See und an Land und gut ein Viertel des Nettostroms kam im ersten Halbjahr 2019 aus der Windenergie. Damit ist sie auf Platz 1 aller Energieträger erst. An Platz 2 folgt die Braunkohle mit 19,9% und erst dann die Kernkraft mit 13,1%. Insgesamt erzeugen regenerative Energien heute knapp die Hälfte unseres Stroms. Und dieser Anteil soll, so das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 auf 65% steigen. Wenn es aber so schleppend weitergeht mit dem Ausbau der Windenergie an Land, dann befürchten Experten, der Anteil könnte nur noch bei 54% liegen. Zeit für Politik und Wirtschaft, ordentlich Wind zu machen für die Windenergie. Stefan Eppmeier über ein Gipfeltreffen in der Hauptstadt und Gegenwind auf dem Land.
Die Windkraftbranche in Deutschland, sie liegt am Boden. Früher weltweit führend, heute Flaute am Markt. Zehntausende Jobs sind verloren gegangen innerhalb eines Jahres. Viele Unternehmen insolvent. Der Bau von Windrädern, er steht quasi still. Denn während 2017 noch fast 1.800 neue Windräder installiert wurden, waren es im ersten Halbjahr dieses Jahres gerade mal 86. Davon in Rheinland-Pfalz 15. Und das ist der bundesweite Spitzenwert. Bürgerinitiativen und Genehmigungsverfahren verzögern den Bau teils jahrelang. Stefan Schlitz ist Landwirt. Er lebt und arbeitet direkt neben einem Windpark in Fürfeld. Mit seiner Bürgerinitiative kämpft er dafür, dass Windenergie sinnvoll eingesetzt wird, sinnvoll für Mensch und Umwelt. Kürzlich habe er etwa einen toten Greifvogel auf seinem Feld gefunden.
Wir haben den Rotmilan dann bei der unteren Naturschutzbehörde abgegeben und auf diesen Fund hingewiesen, um zu dokumentieren, dass also hier tatsächlich Rotmilane leben und möglicherweise auch Schlagopfer von Windkraftanlagen werden können.
Doch es geht ihm nicht nur ums Ökologische, sondern er ist wie viele andere Kritiker der Meinung, dass Windkraft auch ökonomisch derzeit nicht sinnvoll sei.
Wenn Sie gestern hier gewesen wären, war es absolut windstill. Und genau deshalb ist Windenergie keine verlässliche Energiequelle, ist auch nicht grundlastfähig. Heute Nachmittag kann der Wind eingeschlafen sein und dann stehen die Windräder. Und das ist keine Basis, um einen Industriestandort Deutschland oder die Versorgung für 80 Millionen Einwohner darzustellen.
Doch Gegenwind wie dieser ist einer der Gründe, warum der weitere Ausbau von Windenergie ausgebremst wird. Der sei jedoch entscheidend für eine erfolgreiche Energiewende, um die Klimaziele einzuhalten, sagt der Bundesverband Windenergie.
Alarmierend ist, dass auch die Baugenehmigungen um 90% zurückgegangen sind. Die wesentlichen Gründe dafür sind schleppende Genehmigungsverfahren, zu wenige Genehmigungen in den Bundesländern und an verschiedenen Stellen auch nicht ausreichend bereitgestellte Flächen.
Heute deshalb lange Gesichter in Berlin, Krisentreffen mit Peter Altmaier. Ergebnisse, Fehlanzeige, Lösungen vertagt. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz gibt sich damit nicht zufrieden.
Herr Altmaier muss dafür sorgen, dass diese Hemmnisse endlich wegkommen. So werden wir keine Entwicklung bekommen und am Ende vor die Wand fahren mit der ganzen Energiepolitik.
Die Atomkraft wird langsam zurückgebaut. Die Kohlekraft soll 2038 enden. Die Windkraftbranche am Boden. So kann die Energiewende wohl nicht funktionieren.
Kaum konkrete Ergebnisse also heute bei der Windenergie. Nicht das beste Signal für das Klimakabinett, das in gerade mal 2 Wochen tagt. Und schaut man dann noch ein paar Wochen weiter, dann kommt nicht nur das Klima, sondern gleich alles auf den Tisch. Denn Mitte Oktober hat sich die Regierung vorgenommen, Kasse zu machen, um dann zu entscheiden, ob und wie es weitergeht mit der Großen Koalition. Elnini hat die aktuellen Zahlen im Deutschlandtrend. Was wollen denn die Bürger?
Also die Bürger blicken schon seit Monaten sehr kritisch auf die Bundesregierung. Aktuell sind 2/3 unzufrieden mit der Arbeit des Kabinetts. Gleichzeitig, und das ist sehr interessant, sagen aber 61% der Befragten, dass die GroKo Schwarz-Rot bis 2021 weiterarbeiten sollte. Also bis zum Ende der Legislaturperiode in 2 Jahren. Das mag erstmal wie ein Widerspruch erscheinen, aber dazu passt auch diese Aussage. Angela Merkel ist der Garant, dass es den Deutschen trotz all der Krisen gut geht. Das sagen 58% der Deutschen. Hier sieht man also ein großes Bedürfnis nach Stabilität. Man möchte also die Unsicherheit einer Regierungsumbildung oder möglicherweise sogar einer Neuwahl nicht haben, eben um den Preis, dass man es dann mit einer Regierung zu tun hat, mit der man mehrheitlich unzufrieden ist.
So viel zur GroKo. Kommen wir mal zur SPD, denn die beschäftigt sich gerade ja mit der Suche nach neuen Vorsitzenden. Gestern gab es die erste Regionalkonferenz. Wie wird das Kandidatenrennen von den Bürgern beurteilt?
Das bewerten die Bürger durchaus positiv. Die sagen, dieser partizipatorische Ansatz, dass die Basis also mitreden darf, das finden die Bürger mehrheitlich gut. Wir wollten wissen, wie finden Sie es, dass die SPD ihre Mitglieder über den Parteivorsitz abstimmen lässt? 77% sagen, das finde ich gut, also eine deutliche Mehrheit. Jetzt gucken wir mal auf die Kandidatinnen und Kandidaten, die im Spiel sind. 40% sagen, da bewerben sich gute Kandidatinnen und Kandidaten. Man muss wissen, jeder Fünfte konnte sich davon noch kein Bild machen, wer da eigentlich angetreten ist. Schauen wir aber mal auf die SPD-Anhänger, denn um die SPD-Mitglieder geht es ja vor allem. Und da sagen 67%, also 2/3 der SPD-Anhänger, wir haben es hier mit guten Kandidatinnen und Kandidaten zu tun. Gleichzeitig sagen genauso viele SPD-Anhänger, ja, meine Partei, die SPD, die verbringt aber zu viel Zeit mit der Diskussion um Personal. Die sollte sich mehr um die Inhalte kümmern. Und da müsste wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mal nachgesteuert werden.
Um einige Inhalte ringen Union und SPD auch gemeinsam, zum Beispiel bei der Grundrente. Ist das etwas, was die Menschen bewegt?
Also die Grundrente als konkrete Maßnahme haben wir zuletzt vor 3 Monaten abgefragt. Da gab es einen großen Rückhalt für die grundsätzliche Idee. Aber dann waren die Deutschen gespalten bei der Frage der Bedürftigkeitsprüfung, genauso wie es jetzt Union und SPD auch sind. Also wir wollten heute den Blick etwas weiten und einmal grundsätzlich die wirtschaftliche Situation der Deutschen abfragen. Zum Beispiel wollten wir wissen, haben Sie Sorgen, dass Sie Geldprobleme im Alter bekommen? Das hängt ja mit der Grundrente direkt zusammen. Da sagen 43%, ja, diese Sorgen habe ich. Das ist also eine Minderheit der Bevölkerung. Wenn wir aber auf die jüngere Generation, also auf die 18- bis 49-Jährigen gucken, da sagt eine Mehrheit von 54%, ja, da mache ich mir Sorgen, dass es im Alter mit dem Geld knapp werden könnte. Wichtig ist zu wissen, die über 65-Jährigen, die sehen das ganz anders. Da sagt nämlich nur jeder Fünfte, diese Sorgen mache ich mir. Insgesamt muss man aber sagen, dass diese wirtschaftlichen Themen im Moment eher im Hintergrund stehen und große gesellschaftliche Fragen die Deutschen umtreiben. Nämlich zum Beispiel die Frage, machen Sie sich Sorgen, dass der Einfluss des Islam bei uns zu groß wird? 52% der Bürger bejahen das. Machen Sie sich Sorgen, dass die Parteien auf Probleme keine gemeinsamen Antworten finden? 74% sagen das, dass also die Kompromissfähigkeit unseres parlamentarischen Systems so nicht mehr funktioniert. Dass der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört, da machen sich 76% der Bürger Sorgen. Und der größte Anteil, dass die gesellschaftlichen Gruppen weiter auseinanderdriften, da sagen 83%, ja, da mache ich mir Sorgen, also quasi, dass unsere Gesellschaft sich spalten lässt. Also die großen gesellschaftlichen Fragen, die des Zusammenlebens, das sind die Fragen, die im Moment wirklich bei den Bürgern auf den Nägeln brennen.
Und was heißt das nun alles für die Sonntagsfrage?
Also bei der Sonntagsfrage ist relative Stabilität, allerdings hat die Union jetzt wieder die Nase vorn. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 27%, verbessert sich um einen Punkt im Vergleich zum Vormonat. Die SPD bei 14% kann 2 Punkte zulegen, die AfD legt 1 Punkt zu, kommt auf 15%, die FDP verliert 1 Punkt, 7% ist gleich auf mit der Linken, die bei 7% stabil bleibt, und die Grünen bei 23%, minus 3 Punkte im Vergleich zu Anfang August. Sie sind damit zum ersten Mal seit Mai wieder hinter der Union in der Sonntagsfrage. Alle weiteren Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Danke, Ellen Inni.
Danke nach Hamburg.
Wenn es jetzt schon Neuwahlen in Großbritannien gäbe, dann passte ihm das gut ins Konzept. Denn in den Umfragen liegen Premierminister Boris Johnson und seine Konservativen vorn. Doch so leicht wollen es ihm seine Gegner nicht machen. Gestern hat das Parlament dem Premier ordentlich den Kopf gewaschen, ihn per Gesetz gezwungen, den ungeregelten Brexit zu stoppen und bei der EU eine Verschiebung des Austritts zu beantragen. Da würde er allerdings lieber tot im Graben liegen, als das zu tun, gab der ordentlich gerupfte Premier starkköpfig kund und kämpft weiter für baldige Neuwahlen und den Brexit, ohne Rücksicht auf Verluste und all die Scherben, die er in Westminster hinterlässt. Juli Kurz.
Welch Ruhe. Schweigen. Erstmal wieder Ordnung schaffen. Was war es für ein Gemetzel gestern im Parlament? Es hagelte nur so Niederlagen für den Premier. Und so kommt ihm dieser Besuch heute in Downing Street gerade recht. Der amerikanische Vizepräsident ist zu Gast. Welcome you to
number 10. The United States supports the United Kingdom's decision
Die USA unterstützen die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen und sind bereit, direkt ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu verhandeln. Fantastisch, ruft Johnson euphorisch. Gute Nachrichten, das tut gut. Und so geht's danach gleich nach Wakefield, Yorkshire weiter. Hier kündigt der Premier mehr Geld für Polizeischutz an. Die Gegend ist Brexit-Hochburg. Genau hier will Boris Johnson nach Stimmen fischen. Wahlkampfauftakt, auch wenn noch gar kein Wahltermin steht. Es muss die Entscheidung des Landes sein. Das Land muss entscheiden, wer nach Brüssel geht und beim EU-Gipfel am 17. Oktober verhandelt. Jeremy Corbyn mit seinem Plan, den Brexit immer weiter zu verschieben? Oder wollt ihr, dass die Sache geklärt wird und das Votum des Volkes respektiert wird? Boris Johnson und das Volk gegen das Parlament, so der Plan. Doch bis dato bekommt er die Neuwahl nicht. Am Montag will er es nochmal versuchen im Parlament, wenn das Gesetz, das einen No-Deal ausschließt, ratifiziert sein dürfte. Eine Bedingung von Labour. Doch die Opposition findet immer mehr Gefallen daran, Boris Johnson noch ein wenig länger im eigenen Saft schmoren zu lassen. Von mir aus kann es ruhig ein wenig länger dauern. Wir wollen sicher gehen, dass ein Austritt ohne Deal ausgeschlossen ist. Und dann gibt's Neuwahlen. Aber wir entscheiden wann. Boris Johnson muss wohl abwarten. Am Mittag fällt ihm dann noch sein Bruder in den Rücken. Er diente als Staatsminister in Johnsons Kabinett und schmeißt hin. Auf Twitter erklärt er, ich war in den vergangenen Wochen zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse. Es ist eine unauflösbare Spannung. Auf seinem Spaziergang in einer Einkaufsstraße in Yorkshire wird Johnson dann noch von einem wütenden Passanten angegangen. Sie sollten in Brüssel sein, um zu verhandeln, statt hier rumzulaufen. Und so entwickelt sich irgendwie für Johnson auch dieser Tag nicht viel besser als der gestrige.
Tja, dann fragen wir doch mal danach, wohin der Passant seinen Premierminister beordert. Michael Grütz in Brüssel. Boris Johnson behauptet ja, es gäbe Fortschritte in den Verhandlungen mit der EU. Gibt es diese Verhandlungen überhaupt?
Na, sein Unterhändler David Frost ist ja alle paar Tage hier in Brüssel, um zu verhandeln. So wird er auch morgen wieder erwartet. Aber bei allem, was wir aus den Verhandlungskreisen hören, hat er bislang keinen einzigen konkreten oder gar praktikablen Vorschlag mitgebracht. Und das betrifft vor allem ja den umstrittenen Backstop. Das ist ja diese Art Letztsicherung, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden. Für den Fall, dass sich die EU und das Vereinigte Königreich in Zukunft nach einem Austritt nicht auf ein vernünftiges Handelsabkommen wird einigen können. Und für den Fall würde dann Irland bzw. Nordirland und das Vereinigte Königreich in der Zollunion verbleiben. Das will Großbritannien ja unbedingt vermeiden. Also hier in Brüssel wartet man weiter, dass am eigentlichen Austrittsabkommen noch irgendetwas geändert wird, ist höchst unrealistisch. Das hat die EU klargemacht. Und sie hat auch klargemacht, dass sie die Notfallmaßnahmen für einen harten Brexit nun weitestgehend vollendet hat. Das heißt, es wird Übergangsfristen für einige Branchen geben, aber auch Gelder aus dem Solidarfonds für besonders betroffene Branchen oder auch Länder, die von einem harten Brexit besonders betroffen sein würden.
Also Brüssel ist auf alles vorbereitet. Nehmen wir mal an, Johnson würde in Brüssel um eine Verlängerung der Ausstiegsfrist bitten, wozu ihn dieses neue Gesetz ja zwingen würde, auch wenn er sagt, er macht das nicht. Würde die EU da zustimmen?
Was man hört, ist, dass einige Länder tatsächlich mittlerweile sauer sind und dass die Geduld mehr als aufgebraucht ist. Andererseits hieß es immer in der EU, dass sofern es einen triftigen Grund gibt, zum Beispiel ein Referendum oder Neuwahlen, dann würde man einer Verlängerung nicht im Weg stehen. Und zudem hat auch Irland betont, man wolle schon eine Verlängerung haben und ist ausgerechnet man dem Land, das am meisten von einem Brexit, von einem harten Brexit vor allem betroffen wäre, dass man dem in den Rücken fallen würde, ist kaum zu erwarten. Also wenn Großbritannien mit dem Wunsch käme zu verlängern, dann würde man dem hier kaum im Wege stehen.
Danke, Michael Grütz in Brüssel. Und das nicht enden wollende Brexit-Drama kommentiert Annette Dittert vom Norddeutschen Rundfunk.
Am Ende dieser Woche ist nichts mehr, wie es war in Großbritannien. Nachdem das Land unter Theresa May noch fast unmerklich in Richtung Populismus rutschte, hat Johnson sich jetzt selbst zum Kopf dieser Bewegung gemacht. Mit dem Rauswurf von 21 gemäßigten Tories ist er auf dem Weg, seine Partei zu einer fanatischen Gruppe englischer Nationalisten umzubauen und plant jetzt einen Wahlkampf, der die Gräben noch mehr vertiefen wird. Denn auch wenn es im Moment so aussieht, als habe sich Johnson verzockt, noch könnte er seinen Willen bekommen. Denn er weiß intuitiv, dass ihm das derzeitige Chaos nützt. Und hat deshalb nicht vor, das so tief zerrissene Land zu einen. Er will die Macht um der Macht willen und ist offenbar bereit, dafür im Zweifelsfall alles zu zerstören. Noch nie haben reihenweise Abgeordnete ihren Premier hier offen einen Lügner genannt. Jetzt passiert das jeden Tag. Kapitulationsgesetz nennt Johnson den Versuch seiner Gegner, einen chaotischen Brexit zu verhindern. Das klingt nach Krieg und Verrat, und das soll es auch. Und es könnte funktionieren. Aber es ist riskant. Und da liegt die Chance für all die, die diesen so unbritisch rüpelhaften Premier noch stoppen wollen. Die bislang zerstrittene Opposition muss sich auf ein Wahlbündnis gegen ihn einigen und den Wahltermin so lange herauszögern, bis Johnson selbst die Verantwortung für das Chaos übernehmen muss, das er angerichtet hat. Er lande lieber irgendwo im Graben, als Brüssel um eine Verlängerung zu bitten, sagte er heute. Was er nicht gesagt hat, ist, dass er vorhat, dabei das ganze Land mit sich zu reißen. Noch aber ist es nicht zu spät, ihm das Steuer dabei aus der Hand zu nehmen.
Annette Dittert kommentierte. Sie war ein ganz normales Mädchen in einem ganz normalen Dorf in Sachsen-Anhalt. Die 15-jährige Leonora war beliebt. Sie war Klassensprecherin und zuletzt das Funkenmariechen im Karneval. Doch dann war das Mädchen plötzlich nicht mehr dasselbe. Sie begann sich für den Islam zu interessieren, verschleierte sich erst doch heimlich, um dann von heute auf morgen die Koffer zu packen, nach Syrien zu gehen und dort einen auch aus Deutschland stammenden führenden IS-Kämpfer zu heiraten. Leonoras Vater versuchte verzweifelt, seine Tochter zu finden und sie zurückzuholen und hofft nun darauf, dass die deutschen Behörden dies auch zulassen werden. Britta von der Heide, Barbara Jung und Volkmar Kabisch haben den Vater seit Beginn seines Martyriums begleitet.
Du drehst dich die ganze Zeit um dich selber und fragst dich, warum, weshalb, wieso? Warum, weshalb, wieso?
Warum? Diese Frage hat sich Mike Messing tausendfach gestellt. Seit 4 Jahren ist seine Tochter nun weg.
Dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein. Und finde es auch noch cool.
Die Tochter meldet sich mit einer Sprachnachricht.
Hallo Papa, also mir geht's sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung. Wir haben hier auch keine Sofas, haben hier so wie so Kissen, so Sitzecken. Ich schicke euch auch Fotos von meinem Geschenk von ihm. Ich habe Gold bekommen.
Leonora trifft in Syrien auf Martin Lemke. Er gilt als einer der hochrangigsten Deutschen beim IS. Sie wird seine dritte Ehefrau. Schnell gibt es Streit mit den Nebenfrauen. Schnell erlebt Leonora die Brutalität der Terrormiliz. Schon nach wenigen Wochen will sie zurück. Vater Mike will helfen, reist in die Türkei und engagiert Schleuser, die selbst enge Kontakte zur Terrororganisation Al-Qaida pflegen.
Das sind richtige Schweinebacken, aber ich will das Kind wieder haben. Und wenn ich im Nachgang dafür belangt werde, weil ich halt Geld an eine terroristische Vereinigung gegeben habe, mit Freuden gehe ich dann in den Knast. Habt euch, hab das Kind wieder.
Zurück in Breitenbach in Sachsen-Anhalt beginnt eine nervenaufreibende Zeit. Vater Mike koordiniert die lebensgefährliche Aktion übers Handy. Mehrere Treffen von Leonora mit den Schleusern in Raqqa scheitern. Über Wochen lebt die Familie in Angst.
Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt, niemand ist da. Papa, bitte, Papa.
Das ist schon wirklich ein Gefühl der Ohnmacht. Du versuchst dich so weit, wie es geht, abzulenken. Und nicht zu viel darüber nachzudenken, weil du kannst es nicht beeinflussen.
Der Befreiungsversuch scheitert. Das Gefühl der Ohnmacht wird zum Begleiter. Über Wochen, Monate, Jahre. Manchmal hört Mike Messing monatelang nichts von seiner Tochter. Als Anfang 2019 die letzte IS-Bastion fällt, kommt Leonora in das Gefangenenlager El Haul in Nordsyrien. Dort lebt sie mit ihren beiden beim IS geborenen Kindern. Reportern des NDR gelingt es, sie dort zu treffen. Warum ist sie zum Islamischen Staat gegangen? Erklärungsversuche.
Islam war dann so Trend, sag ich mal. Man hat gemerkt, in Deutschland konvertieren viele zum Islam. Und dann im Facebook bin ich in eine Gruppe reingeraten. Vielleicht lag es an meinem Alter, dass ich so ein bisschen Revolution machen wollte. Ich wollte gerade, hat mich für das Krasse interessiert. Ich will unbedingt, unbedingt nach Deutschland zurück zu meiner Familie. Schon lange.
In Deutschland ermittelt der Generalbundesanwalt gegen die heute 19-Jährige. Sie soll für den IS-Geheimdienst spioniert und damit die Terrormiliz unterstützt haben. Leonora selbst bestreitet das. Ob und wann sie zurück kann, entscheidet die Bundesregierung. Vater Mike Messing hat schon alles für ihre Rückkehr vorbereitet.
Die ausführliche Dokumentation Leonora, wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor, sehen Sie am Montag direkt nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr hier im Ersten. Online ist sie schon jetzt abrufbar in der ARD-Mediathek. Und wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick und der beginnt in Italien, wo die neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten ihre Arbeit aufgenommen hat. Susanne Daubner.
Das Kabinett legte vor Präsident Mattarella seinen Amtseid ab. 20 Ministerinnen und Minister umfasst die neue Regierung. Wochenlang hatten Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten verhandelt, bis eine Koalition zustande kam. Neuer Finanz- und Wirtschaftsminister wird der Europaabgeordnete Gualtieri. Für Lega-Chef Salvini wird die parteilose Juristin Lamborghese Innenministerin. Das Kabinett von Ministerpräsident Conte ist das jüngste in der Geschichte Italiens. Im Atomkonflikt mit dem Iran droht eine neue Eskalation. Der iranische Präsident Rouhani sagte, sein Land werde sich künftig nicht mehr an die Beschränkungen für Nuklearforschung und Entwicklung halten. Neue Verhandlungen machte er von europäischen Finanzhilfen abhängig. Die EU kritisierte die Ankündigung. Die iranische Regierung will eine Rückkehr zu dem Atomabkommen erreichen, das die USA einseitig aufgekündigt haben. Einst Gründungsmitglied im DAX ist der Traditionskonzern ThyssenKrupp nun wegen zu niedriger Börsenkurse aus der Aktienindex-Oberliga abgestiegen. Der Triebwerksspezialist MTU steigt dafür in den DAX auf. Wirksam werden die Änderungen im Börsenindex zum 23. September. Näheres dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Es ist für beide Konzerne eine Zäsur. Bei ThyssenKrupp sind Fehlinvestitionen und die abgesagte Stahlfusion mit dem indischen Konzern Tata durch die EU-Kommission Gründe für den DAX-Abstieg. Aufsteiger MTU profitiert vom Boom in der Luftfahrt. In jedem dritten Flugzeug auf der Welt stecken Teile von MTU. Mit dem Wechsel im DAX geht ein Imageverlust des Absteigers einher. Der Aufsteiger MTU erhält mehr Aufmerksamkeit. Internationale Investoren schauen auf den DAX. Wer drin ist, ist gefragt, wird wahrgenommen. Fonds, die den DAX wie ein Puzzle nachbilden, verkaufen Aktien des Absteigers, kaufen dafür welche des Aufsteigers. ThyssenKrupps Abstieg spiegelt den Fall eines Traditionskonzerns. Eine rein deutsche Stahlfusion, der Verkauf der erfolgreichen Aufzugssparte, all dies scheint nun denkbar.
In Berlin ist heute das Futurium, das erste Zukunftsmuseum Deutschlands, eröffnet worden. Auf mehreren Ebenen bietet das Gebäude Raum für Zukunftsentwürfe und einen Mitmachparcours. Besucher können sich mit der Frage auseinandersetzen, wie unterschiedlich Zukunft gestaltet werden kann. Der Eintritt zum Futurium ist frei.
Ja, und wir wollen von Claudia Kleinert wissen, wie sieht denn wohl die ganz nahe Zukunft unseres Wetters aus?
Ja, Karin Mioska, nass. Für einige von uns sogar sehr nass, wenn wir mal so bis Sonntag gucken. Heute gab es schon im Süden dichte Wolken, immer wieder Regen. Man sieht es auf dem Radar, da ist auch jetzt noch was unterwegs. Und aus Norden kamen einzelne Schauer. Die haben jetzt mehr und mehr nachgelassen, aber nass geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Und vor allem im äußersten Süden und im äußersten Norden wird sogar richtig kräftig regnen. Das heißt, bis Sonntagabend sind direkt am Alpenrand örtlich an die 35, 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Nach Nordwesten hin können es punktuell sogar noch deutlich mehr Regenmengen sein oder kann es deutlich mehr Regen sein. Denn vor allem in der Nacht zu Samstag sind hier heftige Schauer möglich. Ansonsten kommen wir so durchschnittlich auf 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Im Westen, also hier beispielsweise Richtung Eifel-Westerwald und auch im Süden Nordrhein-Westfalens werden es so um die 20, 25 Liter sein. Jetzt in der Nacht lässt der Regen im Süden zumindest mal mehr und mehr nach. Im Norden und Nordwesten kommen aber kräftige Schauer auf, sonst über der Mitte auch mal längere Nordzeit sternklar. Neblig wird es von der Eifel bis zum Rothaargebirge. Die Temperaturen sinken in den Hochlagen sogar auf 3 bis 1 Grad, wie in den Hochlagen der Eifel. Nur im äußersten Süden und im Norden 2-stellige Tiefstwerte. Morgen Vormittag dann Sonnenschein über der Mitte. Da ist so ein Zwischenhoch aktiv. Im Norden zum Teil noch kräftigere Schauer. Am Alpenrand letzte Regen bzw. letzte Tropfen. Das wird am Nachmittag dann überwiegend trocken, aber ganz schön trüb sein. Und in der Nacht zu Samstag kommen dann von Nordwesten her wieder sehr heftige Schauer auf, die nicht alle betreffen, aber die hier und da doch eine ganze Menge Regen dabei haben. Am Nachmittag über der Mitte noch länger sonnig, bis 22 Grad. Der Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen, dreht sich im Uhrzeigersinn um das Zwischenhoch über uns. Vor allem im Norden ist er spürbar. Und dann gibt es Schauerwetter am Samstag, am Sonntag vor allem im Süden auch mal längere Zeit richtig nass.
Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Jetzt geht's hier weiter mit Satire von Extra 3. Und um 0.15 Uhr sortiert Susanne Stichler im Nachtmagazin noch einmal die Nachrichten für Sie. Wir sind morgen wieder da. Bis dann.